2018 in Bayern die Kreuzpflicht für bayerische Behörden in Kraft trat, äußert sich die Bergsteigerlegende Reinhold Messner zu Kreuzen auf Berggipfeln eher zurückhaltend. Vorsichtig gesagt, sie sind nicht unbedingt mein Geschmack. Ich könnte persönlich auf weitere Gipfelkreuze verzichten. Etwas radikaler war ein Unbekannter im Jahr 2016 im Karwendelgebirge auf dem Schafreuter unterwegs. Er hatte das alte Gipfelkreuz mit Axt und Säge so stark beschädigt, dass es komplett entfernt werden musste. Daraufhin hat er Altstellen angesägt. Vor knapp 3 Wochen wurde das neue Kreuz an mehreren Stellen angesägt. Es sollte noch vor dem Winter repariert werden. Doch nun, am 4.11.2016, hat ein Wanderer entdeckt, dass es zum zweiten Mal komplett zerstört wurde. Ihr Lieben, am Kreuz scheiden sich die Geister. Nicht nur am Gipfelkreuz oder an den Kreuzen in Schulen und Behörden, sondern an dem Kreuz, über das ich heute mit euch reden möchte. Wir schlagen dazu unseren Predigttext auf. Wir finden ihn im 1. Korintherbrief, Kapitel 1 und haben heute die Verse 18 bis 25. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Da schreibt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ich möchte nochmal mit uns beten, ihr könnt gerne sitzen bleiben. Lieber Vater, wir danken dir für dieses wunderbare Wort. Und ich möchte dich bitten, Herr, hilf uns, dein Wort wirklich zu verstehen. Und das ist Grundlage für das Leben oder im Leben jedes Einzelnen wird. Und hilf uns auch, die Auswirkungen und die Konsequenzen für unser Leben, für unseren ganzen Dienst, auch als Gemeinde, zu bedenken. Herr, segne bitte dein Wort an uns und in uns. Amen. Ja, wir haben vor kurzem eine Predigtserie begonnen über den 1. Korintherbrief und wir sind noch ganz am Anfang dieses Briefes. Anlass dieses Briefes von Paulus an die Gemeinde in Korinth sind einmal Berichte, die aus der Gemeinde aus Korinth zu ihm gekommen sind. Und dann gab es außerdem noch Fragen, die die Gläubigen in Korinth an Paulus gestellt haben. Und deswegen schreibt er diesen Brief, um diese Berichte, um auf diese Berichte einzugehen und auf der anderen Seite auf die Fragen, die sie haben, zu antworten. Und das Erste, was Paulus in Angriff nimmt, ist ein Bericht, der zu ihm gekommen ist, über Spaltungen in der Gemeinde. Und der erste Teil im Korintherbrief, in diesem 1. Korintherbrief, behandelt dieses Thema Spaltungen in der Gemeinde in Korinth. Er beginnt in Kapitel 1, Vers 10 und endet in Kapitel 4, Vers 21. Wir werden uns also in den kommenden Wochen und wahrscheinlich sogar Monaten noch mit diesem Thema Gemeindespaltung oder Einheit der Gemeinde, wenn man es positiv ausdrückt, auch beschäftigen. Letzte Woche hat der Wolfgang mit diesem Thema begonnen und er hat im Grunde damit begonnen, das Problem erst einmal zu beschreiben, das Problem darzulegen. Ihr Lieben, ich habe gehört, es gibt Spaltungen bei euch in der Gemeinde. Und deswegen geht er jetzt in diesem Text und in diesem längeren Abschnitt auf dieses Thema ein. Aber Moment mal, wer von euch hätte gedacht, dass dieser Text, den ich euch jetzt vorgelesen habe, irgendwas mit Gemeindespaltungen zu tun hat? Wir haben doch hier das Evangelium pur, wir haben doch hier die Botschaft, bei dem uns das Herz hoffentlich aufgeht. Wirklich das Zentrum des biblischen und christlichen Glaubens, das Wort vom Kreuz, Jesus Christus, der Gekreuzigte, der Retter. Was soll das denn bitteschön mit Spaltungen in der Gemeinde zu tun haben? Und wenn ihr aber aufgepasst habt, und ich nehme an, das ist in fast allen Übersetzungen das Gleiche, unser Abschnitt beginnt mit dem Wort denn. Und das betonen wir immer wieder, wenn ein Abschnitt mit denn anfängt, dann bezieht sich das, was er jetzt sagt, auf den Teil, der davor war. Und wir haben es gemerkt, das letzte Mal ging es um Gemeindespaltung. Und so hängt auch unser Text damit zusammen. Und ohne uns den Text jetzt schon näher angeschaut zu haben, können wir sagen, Paulus legt hier die Grundlage gegen Gemeindespaltung. Er legt hier die Grundlage für die Einheit der Gemeinde. Er kommt auf das zu sprechen, was wirklich zentral wichtig ist in der Gemeinde. Und wir werden das dann hoffentlich im zweiten Teil auch etwas auf uns und auf unsere Gemeinde und auf unser Christenleben anwenden können. Ich habe den Text wie folgt gegliedert. Erstens eine Botschaft, zwei Reaktionen, zwei Folgen und dann wieder eine Begründung. Also 1, 2, 2, 1. Eine Botschaft. Paulus spricht hier von einer Botschaft. Das Hauptthema dieses Abschnittes ist das Wort vom Kreuz. Der ganze Abschnitt handelt davon, das Wort vom Kreuz. Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist das Gottes Kraft. Ja, die einen finden es gut und die anderen können damit überhaupt nichts anfangen, mit diesem Wort vom Kreuz. Aber was ist eigentlich damit gemeint? Was ist eigentlich dieses Wort vom Kreuz? Nach dem Gottesdienst gibt's bei uns immer Kaffee und stell dir vor, du holst dir einen Kaffee und dann kommt jemand zu dir und sagt, hallo, ich bin der Kurt, ich bin heute das erste Mal hier. Der Prediger hat immer wieder vom Wort vom Kreuz gesprochen und ich habe es nicht so richtig verstanden, was er damit gemeint hat. Bitte erklär mir doch mal, was ist denn dieses Wort vom Kreuz? Willst du es erklären? Aber könntest du es erklären? Aber ich hoffe, dass wir alles erklären können, spätestens nach der Predigt. Weil das ist so zentral wichtig. Es ist absolut wichtig. Was würdest du ihm antworten? Bei dem Wort vom Kreuz handelt es sich um eine Botschaft, um einen Bericht über den Tod Jesu. Die Bibel berichtet davon, dass Gott seinen Sohn in die Welt sandte, damit er stellvertretend für uns am Kreuz stirbt. Weißt du, wir Menschen sind Sünder und deswegen haben wir keinen Zugang zu Gott. Von uns aus gibt es keine Möglichkeit, zu Gott zu kommen. Aber weil Gott uns liebt, hat er einen Weg gesucht, wie er wieder Gemeinschaft mit uns haben kann, wie er uns die Sünden vergeben kann, wie er uns erlösen kann. Und das ist die Botschaft vom Kreuz. Der Herr Jesus, der selbst ohne Sünde war, starb stellvertretend für uns an einem Kreuz und er sühnte damit vor Gott unsere Schuld. Und jeder, der ihm jetzt vertraut, der ihm seine eigene Schuld bekennt, bekommt Sündenvergebung und darf in Ewigkeit bei Gott sein. Das ist kurz zusammengefasst die Botschaft vom Kreuz. Und das ist so zentral und so wichtig. Ja, und dann könnte Kurt oder wer auch immer fragen, ja, aber ich bin jetzt noch nicht so bewandert in der Bibel, das müsste ja doch dann auch in der Bibel irgendwo stehen. Kannst du mir mal eine Bibelstelle sagen, die ich da nachlesen kann? Da bin ich dankbar, dass der Nikolai heute Morgen schon aus dem Epheserbrief Kapitel 1 vorgelesen hat. Übrigens einer meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. Warum? Weil da mein absoluter Lieblingsvers drin vorkommt, Epheser 1, Vers 7. Was steht da? Ihr Lieben vom Hauskreis Hersfeld, wir haben den Vers auswendig gelernt, weil er auch so wichtig ist. In ihm, in dem Herrn Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum der Gnade Gottes. Die Erlösung durch sein Blut, das ist diese Botschaft, dass der Herr Jesus am Kreuz sein Blut vergossen hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Aber es gibt natürlich noch andere Bibelstellen. Eine ganz tolle Bibelstelle, finde ich, ist Johannes 3, Vers 16. Johannes Evangelium 3, Vers 16. Und ich fange mal mit 3, Vers 14 an. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn, das ist der Herr Jesus Christus, erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ein wunderbarer Text, und es lohnt sich, auch diesen Text auswendig zu lernen. Oder denken wir an den Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23. Da ist ja das große Thema, das Paulus auch im Römerbrief behandelt, nämlich die Frage, wie kann denn ein Sünder vor einem gerechten und heiligen Gott bestehen? Und er macht zunächst deutlich, alle Menschen sind Sünder. Und dann zeigt er den Weg der Erlösung durch den Herrn Jesus Christus, durch seinen Kreuzestod. Da schreibt er in Kapitel 3, Abvers 23, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmens, den sie vor Gott haben sollen. Aber sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass er allein gerecht sei und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus Christus. Diese Botschaft vom Kreuz, ihr Lieben, das ist die zentrale Botschaft, die wir in der Bibel finden. Sie beginnt ganz am Anfang in der Bibel. Ersten zwei Kapitel, da lesen wir von der Schöpfung. Drittes Kapitel, da lesen wir von dem Sündenfall, wie die Menschen zu Sündern wurden. Und alles andere, was danach kommt, ist der Weg zur Erlösung. Es wird uns die Heiligkeit Gottes vorgestellt. Es wird gezeigt, dass Blut vergossen werden muss zur Sündenvergebung. Es wird ein Weg aufgezeigt, wie Gott praktisch den Weg für den Retter bahnt. Und der dann gekommen ist, das lesen wir in den Evangelien und wie er für uns gestorben ist und was sich dann daraus entwickelt bis in die Zukunft hinein. Das Wort vom Kreuz. Und ich bin so dankbar, wir hatten heute so passende Lieder schon dazu, wo das so deutlich ausgedrückt wurde. Ich habe schon bei manchem Lied gesagt, ich brauche ja eigentlich gar nichts mehr sagen, wir haben es ja alles schon gehört. Aber ich habe mich halt vorbereitet, Rainer, und deswegen darf ich das natürlich auch noch sagen. Das Wort vom Kreuz ist die zentrale Botschaft in der Heiligen Schrift. Es geht um die Erlösung der Menschen. Wir kommen zum zweiten Punkt. Die Reaktionen auf dieses Wort vom Kreuz. Paulus spricht hier von zwei Reaktionen auf dieses Wort vom Kreuz. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Es gibt zwei mögliche Reaktionen. Wie könnte jemand, der diese Botschaft von der Erlösung von dem Herrn Jesus Christus hört, wie könnte er darauf reagieren? Und Paulus nennt hier die erste Reaktion, die Menschen sagen, das ist Torheit. Auf Deutsch gesagt, das ist doch Blödsinn. Und wie viele Menschen, die diese Botschaft hören, reagieren auch so. Die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Das ist doch Quatsch. Was willst du mir denn erzählen? Ich soll ein Sünder sein? Also, jetzt hör aber mal auf. Und Gott soll Mensch werden, damit er für meine Sünde stirbt? Also, etwas Dümmeres habe ich noch nie gehört. Das ist die eine Reaktion, die manche Menschen wirklich haben auf diese Kreuzesbotschaft. Sie können damit nichts anfangen. Und es gibt Menschen, und derjenige, der da im Karwendelgebirge unterwegs war und die Kreuze abgehackt hat, der gehörte wahrscheinlich dazu. Es gibt Menschen, die können mit dem Kreuzestod Jesu nichts anfangen. Und sie lehnen es öffentlich ab und sie kämpfen sogar dagegen. Und dann gibt es Menschen, die stehen dieser Botschaft aber gleichgültig gegenüber. Wie viele Menschen hören diese Botschaft, die doch so relevant ist, die doch, wir werden es gleich noch sehen, es geht da um ewiges Heil, um ewige Errettung. Die sagen, diese Botschaft interessiert mich überhaupt nicht. Was mir viel wichtiger ist, ist doch, wer wird deutscher Meister im Fußball oder was auch immer. Um alles Mögliche drehen sich die Leute, aber sie sind gleichgültig gegenüber dieser Botschaft, dieser Heilsbotschaft vom Kreuz. Und ihr Lieben, ich freue mich gerade über euch jungen Leute, die die Botschaft gehört haben und die sagen, mir ist das nicht gleichgültig. Ich ziehe für mein eigenes Leben Konsequenzen daraus. Ich weiß, ich brauche einen Erlöser. Und da sind wir bei der zweiten Reaktion, die Menschen haben können, nämlich Annahme, Glaube. Und das ist die zweite Reaktion oder die andere, die gute Reaktion auf diese Botschaft. Wie gut, dass ich diese Botschaft vom Kreuz gehört habe. Jetzt weiß ich, wie ich zu Gott kommen kann. Jetzt weiß ich, wie ich meine Sünde und meine Schuld loswerden kann. Ich weiß, da gibt es einen Erlöser, zu dem kann ich kommen und dem kann ich mein Leben anvertrauen. Und ich habe erkannt, Jesus ist der einzige Weg für mich, ja für alle Menschen, um gerettet zu werden. Vers 21, es gefiel Gott wohl, durch die Torheit der Predigt, also der Verkündigung dieser Kreuzesbotschaft, selig zu machen, zu retten, denen, die da glauben. Es gibt nur diese beiden Reaktionen. Es gibt entweder Annahme oder es gibt Ablehnung. Und ich hatte eben von diesen Gleichgültigen gesprochen. Solange man nicht Ja sagt, solange man nicht glaubt, gehört man zu denen, die ablehnen. Wisst ihr, warum ich verheiratet bin? Ich bin jetzt übrigens 37 Jahre verheiratet. Und wisst ihr warum? Weil ich meiner Frau mal einen Heiratsantrag gemacht habe. Und sie hätte natürlich sagen können, nein, das will ich nicht. Sie hätte das ablehnen können. Aber wisst ihr, was sie hätte auch tun können? Sie hätte gar nicht darauf reagieren können. Einfach nur sagen, es interessiert mich nicht, ich bin gleichgültig dagegenüber. Es war schwierig, mir gegenüber gleichgültig zu sein. Aber was wäre denn passiert, wenn sie gleichgültig geblieben wäre? Wären wir dann heute verheiratet? Nee, wir wären andere Wege gegangen. Und so ist es auch mit dem, der Kreuzesbotschaft gleichgültig gegenübersteht. Der ist eben kein Gläubiger, sondern er ist noch nicht bei dem Herrn Jesus angekommen. Er hat diesen Ruf Gottes, dieses Angebot Gottes nicht angenommen. Und deswegen ist Gleichgültigsein keine gute Entscheidung. Es gleicht einer Ablehnung. Und manchmal ist es besser, man sagt klar Nein, als dass man so gleichgültig ist. Aber viel besser ist noch, Ja zu sagen. Ja, ich glaube, ich vertraue mein Leben dem Herrn Jesus an. Wir haben also zwei Reaktionen gesehen auf diese Kreuzesbotschaft. Und mit diesen zwei Reaktionen gehen aber noch zwei Folgen oder zwei Konsequenzen einher. Denn das Wort vom Kreuz, nochmal Vers 18, ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und nochmal Vers 21, denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Paulus macht es ganz klar und er macht es ganz deutlich. Wer sagt, diese Botschaft vom Kreuz ist eine Dummheit, der geht verloren. Wer das Wort vom Kreuz ausschlägt, der geht verloren. Ihr wisst, dass wir sehr gerne wandern. Und bei unseren Wanderungen nehmen wir auch immer mal gerne Leute mit. Und ich muss euch was gestehen, je größer die Gruppe ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal jemand verloren geht. Das ist uns schon öfters mal passiert. Wann unterhalten sich zwei und dann laufen sie einfach so dahin und plötzlich sind sie verschwunden. Aber wir haben sie alle wiedergekriegt bisher. Und es ist nicht so schlimm, wenn man sich beim Wandern mal verläuft. Aber was wirklich schlimm und dramatisch ist, wenn man dieser Kreuzesbotschaft ablehnend gegenübersteht oder gleichgültig. Paulus sagt, die Menschen, die diese Kreuzesbotschaft ablehnen, die Menschen, die diese Kreuzesbotschaft nicht annehmen, die gehen verloren. Das bedeutet, dass über diesem Menschen der Zorn Gottes bleibt. Dieser Mensch, ein Sünder, hat keine Möglichkeit, mit dem lebendigen, heiligen Gott versöhnt zu werden. Das hat zur Folge, dass man die Ewigkeit getrennt von Gott verbringt. Jesus hat sehr deutlich von der Realität der Hölle gesprochen, in der die Menschen gehen, die die Kreuzesbotschaft ablehnen, die keinen Erlöser haben. Das ist eine sehr ernste Sache. Und deswegen ist diese Botschaft vom Kreuz so absolut wichtig. Die gute Botschaft vom stellvertretenden Kreuzestod Jesu ist die einzige Möglichkeit zur Rettung. Und wenn wir jetzt die andere Seite nehmen, die Menschen, die diese Botschaft annehmen, die glauben, da schreibt Paulus uns aber, die wir selig werden, ist es die Kraft Gottes. Uns aber, die wir glauben, macht diese Botschaft selig. Sie rettet uns. Den Gläubigen wird diese Botschaft zum Heil, zur Rettung. Ein solcher Mensch kann schon hier aufatmen, weil seine Sündenlast buchstäblich am Kreuz, weil er seine Sündenlast wirklich losgeworden ist. Wir haben das auch in dem einen Lied so gesungen, im Kreuz ist Heil. Das stimmt vielleicht nicht ganz. Das Heil ist in dem gekreuzigten Christus. Aber wir verkürzen das natürlich manchmal und sagen, ja, weil er am Kreuz gestorben ist, deswegen ist im Kreuz Heil. Es ist ja auch die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft von dem gekreuzigten Retter, der dort am Kreuz für uns gestorben ist. Dieses Kreuz ist so kostbar, es ist so kraftvoll, es ist Kraft zur Rettung. Es macht den Glaubenden selig. So heißt es in dem Lied, dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz. Dieses altraue Kreuz, von der Welt so verhöhnt, zieht mich wunderbar mächtiglich an. Hat doch dort Gottes Lamm, das vom Thron zu uns kam, für uns Sünder Genüge getan. Und ich bin so froh, dass ich diese Botschaft gehört habe, dass ich auch diese Botschaft annehmen dürfte, dass ich weiß, ich habe einen Erlöser. Ich habe den Herrn Jesus, der am Kreuz für meine Sünde gestorben ist. Es folgt noch eine längere Begründung von Paulus, warum das so ist. Und ich möchte den Text hier nochmal lesen und dann nochmal kurz auf drei Begründungen eingehen. Vers 19. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in ihrer Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Ich möchte kurz auf drei Begründungen eingehen, die Paulus hier in diesem Text bringt. Die erste Begründung, und wie sollte es anders sein, lautet, es steht geschrieben. Ja, Paulus sagt, es steht doch schon im Alten Testament, also in den alten jüdischen Schriften, dass es so sein wird. Und Paulus zitiert hier aus Jesaja 29, Vers 14, und er erklärt da, dass Gott schon durch den Propheten Jesaja angekündigt hat, dass er die Weisheit der Weisen verwerfen will und dass er auf ungewöhnliche Art und Weise die Rettung bewirken wird. Und ihr Lieben, das lesen wir doch schon in der Schrift immer wieder. Wir lesen doch schon in der Schrift, dass Blut vergossen werden muss. Wir lesen, dass der Erlöser ein leidender Christus sein muss. Alles ist schon angekündigt in den alttestamentlichen Schriften. Das ist der erste Grund, den Paulus nennt. Es steht schon alles so geschrieben. Das zweite, es gefällt Gott so. Es gefiel Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Es gefiel Gott wohl. Es ist Gott wohlgefällig, auf diese Art und Weise Menschen zu retten. Wisst ihr, was das größte Problem oder der größte Irrweg der Menschen in Bezug auf Gotteserkenntnis oder Gottgefallen ist? Sie fragen nicht, was gefällt Gott? Sie denken, ich suche mir meinen eigenen Weg, wie ich zu Gott kommen kann. Und im Grunde ist das Problem aller Religionen. Jede Religion sucht sich einen Weg, wie man zu Gott kommen kann. Und meistens geht es doch auf diesem Weg, dass ich etwas leisten muss. Etwa gute Werke tun oder bestimmte religiöse Übungen tun muss, um irgendwie Gott zu gefallen. Aber Gott hatte etwas anderes im Sinn. Gott hatte Gefallen an einem anderen Plan. Nämlich, dass er selbst die Erlösung vollbringt, indem sein Sohn Mensch wird, am Kreuz für uns stirbt, um uns zu erlösen. Das war Gott wohlgefällig. Und ihr Lieben, aus der Schrift wissen wir, es gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Es gab keine Alternative, als dass ein Gerechter für die Sünder stirbt. Und deswegen ist es auch Gott wohlgefällig. Und drittens, Gottes Torheit ist weiser als die Weisheit der Menschen. Vers 25 nochmal, denn die göttliche Torheit ist weiser als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Gott weiß viel besser als der schlauste Mensch, was er tun muss und tun kann, um Menschen zu retten. Und wie gesagt, Gott sei Dank, er hat es nicht nur gewusst, er hat es auch ausgeführt. Und es ist genauso gekommen, wie Gott es geplant hat. Gott hat alles getan. Und nun wird diese Botschaft gepredigt, sie wird verkündigt, um Menschen selig zu machen. Wir haben also gesehen, die Botschaft vom Kreuz ist die zentrale Botschaft, wenn es darum geht, wie kann ein Mensch mit Gott versöhnt werden? Und es ist die zentrale Botschaft der Heiligen Schrift, weil es geht darum, wie können Menschen erlöst werden? Wie kann ein Sünder vor dem heiligen Gott bestehen? Und jetzt möchte ich das Gesagte anwenden. Ich möchte also zur Anwendung kommen. Und lasst uns nochmal nachdenken, was ist denn der Kontext, also der Zusammenhang, in dem Paulus dieses schreibt? Vielleicht haben wir das mittlerweile vergessen, weil wir so begeistert sind von dieser Kreuzesbotschaft, dass es ja hier in diesem ganzen Textabschnitt darum geht, es geht ja eigentlich um Spaltung der Gemeinde. Und wenn er das in dieses Thema einbettet, macht Paulus das natürlich ganz absichtlich. Und er wusste doch, dass seine Leser und die diesen Brief bekommen werden, dass das Gläubige sind. Er spricht sie ja sogar mit Heilige an oder mit Geheiligte. Es waren also Menschen, die haben diese Kreuzesbotschaft gehört und sie haben sie geglaubt. Und sie haben an den Herrn Jesus geglaubt. Doch dann ist wohl etwas passiert in der Gemeinde in Korinth, dass so diese Hauptsache irgendwo vielleicht zur Nebensache wurde oder irgendwo bedeckt wurde und man hat nicht mehr gemerkt, was ist eigentlich das Zentrum. Und was Paulus hier macht, er legt das Fundament wieder frei. Er macht das, was wichtig ist, legt er wieder als Grund fest, damit darauf später auch gebaut werden kann. In seinem Brief an die Epheser hat Paulus das ja auch wunderbar erklärt. Es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Retter. Es gibt nur eine Gemeinde. Und da musste er das tun, um deutlich zu machen, dass Menschen, die gläubig geworden sind aus dem Judentum und aus dem Heidentum, eine einzige Gemeinde bilden. Und die Grundlage dafür war das Erlösungswerk Jesu Christi. Und anscheinend ist diese Wahrheit in Korinth irgendwie in Vergessenheit geraten. Sie bauten nicht mehr auf Christus, sondern bei ihnen standen dann plötzlich Menschen oder Lehrmeinungen im Zentrum. Und deswegen musste Paulus fragen, wie? Ist denn Christus etwa zerteilt? Oder wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Das war das, was wir das letzte Mal gehört hatten. Und beide Fragen, die Paulus hier stellt, müssen natürlich mit Nein beantwortet werden. Jeder wird es mit Nein beantworten. Und Paulus macht durch diese Fragen deutlich, was ist denn eigentlich der Grund? Und dann erklärt er, ich hätte doch viele Möglichkeiten gehabt, Menschen an mich zu binden. Ich meine, wenn wir die Briefe von Paulus lesen, da kann man doch richtig begeistert vor dem sein. Manche sagten, der kann ja nicht mal richtig predigen oder so in Korinthen. Deswegen hatten auch die anderen irgendwelche Fans. Und Paulus hätte so viele Möglichkeiten gehabt. Er hätte seine Geistesgaben zur Schau stellen können. Er hätte gesagt, ach, komm doch mal her, wer ist hier krank? Komm doch mal vor und wir legen die Hände auf und dann sind alle von mir begeistert. Er hätte von seinen geistlichen Erfahrungen reden können, wie er in den dritten Himmel entrückt wurde und die Leute hätten ihn angehimmelt und gesagt, was bist du für ein toller Typ. Und Paulus macht deutlich, ich mache das nicht, warum nicht? Damit diese Kreuzesbotschaft nicht ins Abseits gerät. Ich kenne nur Christus, den Gekreuzigten, und den will ich verkündigen. Und es geht nicht darum, dass ich mich oder dass andere sich irgendwie zur Schau stellen. Ich nehme mich zurück, damit dem, dem die Ehre gebührt, nämlich Christus, dass er im Zentrum bleibt. Das Zentrum muss im Zentrum bleiben. Und unser heutiger Abschnitt zeigt dadurch die Antwort auf viele Spaltungen in der Gemeinde. Wir brauchen Christus und diese Kreuzesbotschaft im Zentrum. Und wenn diese durch andere Dinge ersetzt werden, dann gibt es die Parteiungen. Und deswegen macht Paulus echt deutlich, ihr Lieben, lasst uns fokussiert sein auf Christus. Und auf der anderen Seite gibt es keine Einheit ohne diese Kreuzesbotschaft. Jetzt stellt euch vor, es würde jemand hierher kommen, der sagt, ja, ich bin ja auch gläubig, ich bin ja auch Christ, aber mit dieser Botschaft, dass Jesus mein Erlöser sein soll, damit kann ich nichts anfangen. Aber wir müssen doch alle eins sein. Was würden wir ihm sagen? Wir müssten ihm wirklich sagen, hast du Christus nicht, dann bist du nicht gläubig. Dann bist du nicht gerettet. Und ich brauche dieses deutliche Bekenntnis zu Christus. Es genügt mir nicht, wenn jemand sagt, ich bin ja auch fromm. Ich gehöre ja auch zu einer Kirche. Ich glaube auch an einen Christus. Es wird heute so viel über Christus verkündigt, aber ohne die Kreuzesbotschaft. Glaub an Jesus und alle deine Probleme sind weg. Glaub an Jesus und du wirst geheilt. Und wie viele Menschen laufen diesem Wundertäter nach, weil sie eine Hoffnung haben, es wird besser in ihrem Leben. Aber es geht in allererster Linie darum, den gekreuzigten Christus, der am Kreuz für meine Schuld und Sünde gestorben ist, an ihn zu glauben. Ich möchte euch mal etwas vorlesen, was ich in einem Buch gelesen habe von dem Benediktinerpater Anselm Grün. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Erlösung. Und aus diesem Buch zitiere ich jetzt. Ich habe nicht geglaubt, was er geschrieben hat, weil ich habe das irgendwo gelesen. Ich habe mir das Buch gekauft, um es nachzulesen. Er schreibt, in manchen Köpfen schwirrt noch immer die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was ist das für ein Gott, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Habt ihr verstanden, was er schreibt? Er sagt, es ist Torheit, an dieses Wort vom Kreuz zu glauben. Und es ist schade, dass solche Bücher in manchen christlichen Regalen stehen oder auch gelesen werden. Er lehnt die Kreuzesbotschaft ab. Er spricht zwar von Christus, aber er hat einen anderen Weg der Erlösung. Er behauptet, Gott kann dir auch so vergeben. Wenn Gott dir vergeben will, dann kann er dir vergeben. In meiner Bibel steht, Gott kann uns nur vergeben, weil Christus unsere Sünde bezahlt hat. Was hältst du von dieser Aussage, die er sagt? Ja, muss ich sagen, es gibt doch tatsächlich Leute, die glauben, dass man nur dadurch erlöst werden kann, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und ich gehöre dazu. Und ich möchte von dieser Wahrheit nicht abweichen. Nicht jeder, der über Christus spricht, meint damit auch den gekreuzigten Christus. Und dieser Mann ist kein Einzelfall. Wir müssen wirklich sehr genau prüfen, was wir lesen und nicht alles. Wenn jemand schön reden kann, ist noch nicht alles gesagt. Er muss die Botschaft vom Kreuz haben. Das ist das Zentrale. Und ihr Lieben, in wie vielen Gemeinden oder bei wie vielen Christen wird diese Kreuzesbotschaft ersetzt durch andere Botschaften. Man will die Menschen gewinnen, indem man diese nicht mehr davon spricht, dass man Sünder ist. Man will die anderen nicht damit abschrecken, dass man sagt, ja, Christus ist der einzige Weg zu Gott. Man versucht so alles etwas zu relativieren und vielleicht mit etwas Kultur wieder Menschen in die Kirchen zu bringen. Aber dort, wo nicht die Kreuzesbotschaft gepredigt wird, gibt es keine Grundlage für christliche Einheit. Nur dort, wo Christus der Gekreuzigte im Zentrum ist, dort ist die Basis für Einheit da. Wir gehören jetzt ungefähr 10 Jahre zur Gemeinde. Wir kamen auch vor 10 Jahren, fing unsere Gemeindekarriere mit der Gemeindefreizeit an. Und seitdem sind wir hier. Aber wisst ihr, warum wir hier gelandet oder warum wir hier geblieben sind? Es ist genau dieser Grund, weil hier das Wort vom Kreuz verkündigt wurde. Und wenn uns jemand fragt, was ist denn das Besondere an der Gemeinde? Was habt ihr denn so? Da müssen wir sagen, wir haben nichts Besonderes. Wir haben nur dieses Wort vom Kreuz. Das ist unser Zentrum. Und das sollte die Grundlage sein für alle Christen, für alle Gemeinden. Dieses Wort vom Kreuz, daran hängt doch alles. Und ich bin so froh, ja, dass wir Christus, den Gekreuzigten, predigen können. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Zuletzt hatten wir das Lukas-Evangelium durchgepredigt. Wir suchen uns die Texte ja nicht aus. Aber es ging doch ständig darum, um Jesus, wer Jesus ist, warum er gekommen ist und dass er sterben musste und dass er unser Erlöser ist. Und das ist das Wunderbare, wenn wir am Wort bleiben, dann haben wir keine andere Botschaft als Christus, den Gekreuzigten. Ich möchte aber noch mal ein bisschen weitergehen und auch fragen, was ist denn der Grund, warum gehst du in diese oder in eine andere Gemeinde? Und Paulus hatte schon deutlich gemacht, es gibt oftmals das Problem, dass sich Menschen oder Gläubige um bestimmte Personen scharen. Meistens waren es Leute, die irgendeine besondere Theologie haben oder andere, die haben dann eine besondere Persönlichkeit und die haben die Menschen dann an sich im Grunde gebunden. Und ich hoffe, du kommst nicht hierher, weil wir hier so eloquente Prediger haben oder weil wir Prediger haben, die hier von rechts nach links die Bühne auf und ab rennen und eine große Show abziehen. Ich meine, das werdet ihr hier eh nicht sehen. Aber sucht euch nicht die Gemeinde danach aus, weil es irgendwelche tollen Leute gibt. Wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, der wird meist, wahrscheinlich wird er immer enttäuscht. Wenn ihr eure Hoffnung auf mich setzen würdet, ich weiß, es macht ja keiner von euch, ihr werdet auf verlorenem Posten. Wir dürfen uns nicht an Menschen binden. Und wir dürfen uns auch nicht über Lehrmeinungen definieren, dass wir sagen, ja, die einen glauben an die Prädestination, also an die Vorherbestimmung, die anderen nicht. Und dann gibt es dann diese zwei Lager. Wichtig ist, dass wir unsere Grundlage auf der Kreuzesbotschaft Jesu haben. Spannungsfeld ist auch oftmals die Musik. Ne? Da sucht man sich Gemeinden aus, weil da ein bestimmtes Lied gut ist oder eine bestimmte Art Lieder gesungen werden. Oh, das ist gar nicht so gut, glaube ich. Wichtig ist, dass die Botschaft vom Kreuz da verkündigt wird und dass das die Grundlage ist. Und wenn dann die Lieder, ob es die alten Kirchenlieder sind, die das so wunderbar ausdrücken, und es gibt auch neue, moderne Lieder, die so wunderbar davon reden, dass Christus unser Zentrum, unser Retter ist. Das ist das Wichtige. Nicht, ob ich dann bei der Musik ein bisschen in Schwung komme oder so, sondern die Botschaft muss das Zentrum sein. Und wir könnten das noch weiter ausführen, aber ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es geht darum, dass Christus das Zentrum ist. Warum? Weil der, der an Jesus glaubt, gerettet wird. Das ist das Zentrum. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Ich möchte zum Ende nochmal zwei Liedtexte zitieren. Wir waren uns heute schon sehr nah mit den Liedtexten. Aber das eine ist von Jane Crosby, das ist ein älteres Lied. Da heißt es: Zieh mich zum Kreuze hin, wo die Quelle fließet, die zum Heil der Sünder sich dort so frei ergießet. Zu dem Kreuz ich bebend kam, hilflos schuldbeladen, an dem blutbefleckten Stamm ward ich frei von Schaden. Nach dem Kreuze lass mich schauen, lass den Herrn mich sehen. Ich will nur dem Opfer trauen, das am Kreuz geschehen. Ein wunderbares Lied. Und ein anderes wunderbares Lied, etwas neuer, von Melody Green. Da heißt es: Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Gottes Lamm erwählt zu tragen, unserer Sünde Lohn. Jesus, mein Erlöser, höchster aller Namen, Gottes Lamm erwählt zu tragen, meiner Sünde Lohn. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Lasst uns aufstehen und ich möchte nochmal mit uns beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass Paulus diesen Text an die Korinther geschrieben hat. Und wir danken dir, dass auch wir heute über diesen Text nachdenken durften, ihn betrachten durften. Und du hast uns in deinem Wort Christus, den Gekreuzigten, und diese Botschaft vom Kreuz vor Augen gemalt. Wir danken dir, Herr, dass du alles getan hast. Wir danken dir, dass du deinen Sohn in die Welt gesandt hast, damit er am Kreuz stellvertretend für unsere Schuld und Sünde gestorben ist und dass wir, die wir an ihn glauben, dadurch Rettung und Heil erfahren haben. Herr, es ist nichts, was wir dir bringen können. Du hast alles getan. Und du sollst auch dafür geehrt werden. Du bist würdig, Ruhm, Ehre und Anbetung zu empfangen, heute und in aller Ewigkeit, für der du bist und für das, was du getan hast in deinem Sohn. Amen.
Gemeinsam das Lied, das Altrauerkreuz.
Dort auf Golgatha stand einst ein altraues Kreuz, spielt sein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und wie lieb ich das Gotteslamm sehe. Schätze Schande und Tod. Einstens ruft es mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron. Schätzen werd ich das altraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will
zum Abschluss des Gottes.